und willkommen zur dritten Episode von Taktgefühle. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir wollen heute über niemand Geringeren sprechen als Dave Grohl, a.k.a. The Nicest Guy in Rock, a.k.a. Vorstandsvorsitzender der Foo Fighters. Obwohl sich ja ein bisschen die Geister spalten, was die Foo Fighters betrifft, finden wir beide, dass er der beste Typ überhaupt ist. Verena und ich haben eine sehr große Liebe für Dave Grohl und teilen auch seine große Koffeinsucht. Ja, Verena, wie war das jetzt eigentlich bei dir? Wann hast du Dave Grohl entdeckt? Dave Grohl zuerst oder die Foo Fighters?
Dave Grohl habe ich das erste Mal in einem Video von Nirvana gesehen, Smells Like Teen Spirit,
ja.
Wo du eigentlich nur den hüpfenden Haarballen im Video
genau,
gesehen
ja.
hast. Wo ist du das Gesicht? Wie sitzt der überhaupt da? Warum? Mhm. Was ist mit dem Typen so voller Energie und Leidenschaft? Also da ist mir so das erste Mal, glaube ich, aufgefallen, als Kind damals noch. Und dann habe ich ein bisschen später das Unplugged von Nirvana angeschaut, das MTV Unplugged, wo er da hinten sitzt, die Haare zusammengebunden und den Wolkan-Bulli, glaube ich, oder so einen schwarzen Bulli hat er an, gell? Und
wie so von einem Pfarrverein irgendwie.
Es so war brav.
Ganz brav.
Genau das Gegenteil von dem Arm-Video irgendwie.
Voll, ja.
Ja, da kurz darauf über die Foo Fighters das erste Mal dann gesehen im Video.
Genau, voll. Ja, ich frage mich gerade, was eigentlich das erste Foo Fighters-Video war.
Also was ich kann mich nur erinnern, ich glaube, das war Big Me und das war ja das coole...
Mit den Mentos!
Ja.
Das war dieses Mentos... Ja, das war auch mein erstes, genau.
Das Mentos-Video, ja. Das war ziemlich
ja,
gut. Und es war so lustig. Es war,
ja.
Also wie sie dann das Auto über die Straßen getragen haben, genau. In der Mentos-Werbung. Ja.
Und da hat man dann eigentlich schon gemerkt, so, dass er eigentlich voll der lustige Kerl ist, weil, ich meine, bei den Nirvana-Interviews ist das schon irgendwo... So hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert, aber er ist halt auch nicht oft natürlich befragt worden. Mhm. Also sie wohnen ja da alle nur so mega jung und er ist ja oft einfach nur Kaugummi-Kant daneben gesessen. Ja, voll. Voll arg eigentlich, wie schnell das gegangen ist alles damals in die 90er.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war irgendwann auf YouTube. Also wir haben uns ja, glaube ich, alle exzessiv mit der ganzen Nirvana-Materie befasst und ich habe das voll angefunden, dass er ja wirklich in ein tiefes Loch gefallen ist nach Kurts Tod und dass er ja für ein Jahr lang eigentlich gar keine Musik hören hat können und dann irgendwie nach Irland gefahren ist und dann hat er dieses erste Foo Fighters Album aufgenommen, ganz allein, also alle Instrumente eingespielt.
Ja, er hat ja urviel Lieder ja schon die Jahre zuvor, also auch in der Nirvana-Zeit schon geschrieben.
Ja, ganz genau, aber er hat halt selber gesagt, nobody wants to hear the drummer's songs.
Ja. Ja.
Oder irgendwie, ich glaube, in Nirvana war das auch nicht die Idee, dass da von wem anderen ein Song aufs Album kommt. Also es war schon der Kurt, der was dieses Creative Mind war.
Mhm.
Ja, und dem hat man halt den ganzen den Raum gegeben. Aber ja, er hat wirklich schon nebenbei noch seine eigenen Lieder gehabt. Ja. Und macht das Ganze ja auch schon seit er 12 ist.
Ja.
Also irre.
Beide haben uns ja auf diese Episode sehr vorbereitet. Wir waren wirklich brav, haben unsere Hausaufgaben gemacht.
Das ist richtig. Also das macht man ja auch gern, nicht? Ja,
haben
genau.
Alle Dokus und Filme angeschaut, YouTube wieder von vorne durchgegangen, ob wir irgendwelche Videos finden.
Voll, voll. Nein, also bei mir war es jetzt echt vor kurzem gerade wieder so, dass ich in so einer tiefen Nirvana-Phase gefallen bin, was ja doch ein paar Mal im Jahr passiert. Und ich liebe das dann ja, mich da näher von einem Video zum nächsten zu schlängeln und die ganzen Interviews einfach auch von Dave Grohl und den Foo Fighters mir dann das alles aufzusagen. Man muss ja schon sagen, er wird nach wie vor über Nirvana befragt.
Boah, das muss so nerven. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, aber schon allein damals, wo der Kurt gestorben ist, und du machst eben dein eigenes Projekt oder versuchst dann dein eigenes Projekt zu machen und jeder kommt mit dem wahnsinnigen Trauma da daher, holt das bei jedem Interview wieder auf.
Immer, ja.
Ich habe mich immer so gewundert, auch bei den ganzen Dokus, die wir jetzt gesehen haben, da haben sie ja viel Interview-Ausschnitte gehabt und er ist da nie ausgeflippt. Also ganz selten. Er ist immer so ruhig geblieben, hat das ganz, glaube ich, versucht ruhig den Interviewer da irgendwie auch zu erklären, so, okay, Foo Fighters ist ein neues Projekt und Nirvana ist
ja genau
das und es ist zu groß, dass er das
genau
jemals irgendwie ja, beschreiben kann. Er hat eh gesagt, jeder Song immer bis gefragt worden,
ja,
geht das über den Kurt?
Geht's um Kurt? Ja. Genau, und zum Beispiel, Wahnsinn, da war es bei mir, also dieses Friend of a Friend vom In-Your-Honor-Album, und das ist so, glaube ich, wo es so plakativ, vor allem, wo dann, da kommt ja auch Nevermind vor, und allein schon, wenn der Dave Grohl dieses Wort Nevermind ausspricht, dann suggeriert das ja gleich schon so, es geht fix um Kurt, und er wird das ja wirklich ganz, ganz oft gefragt, wenn er allein in einem Interview sitzt oder mit dem Taylor Hawkins, gemeinsam oft auch, immer zu jedem Album, was sie releasen, wird gefragt, hast du da Kurt's Tod verarbeitet? My Hero, geht zum Kurt Cobain. Nein, er hat den Song über einen Nachbarn geschrieben.
Ja, genau, ja.
So, also, ja. Also, wie gesagt, er weiß es eh und er wird es niemals loskriegen. Und ich meine, es ist ja auch, ich meine, Dave Grohl ist eigentlich ein Living Legend. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz schwer dann, dass du immer wieder sagen musst, wir sind die Foo Fighters, wir machen diese Musik und das hat nichts mit Nirvana zu tun. Und sie wollen halt ihr eigenes Legacy aufbauen. Und das ist ihnen ja gelungen. Ja. Also bitte.
Eben.
Die gibt es jetzt auch schon 26 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt sagt, eben 1995 oder so, gell, hat das alles angefangen. Ist schon beachtliche Zeit und einfach wahnsinnige Alben, die sie produziert haben, ja, die sie gemacht haben.
Unglaublich gut. Und man muss ja auch sagen, wenn sie ein Album rausbringen, dann weiß das die ganze Welt, weil die gehen dann einfach mal 3 Jahre lang auf Tour. Und nebenbei bringen sie noch ein Doku raus und er schreibt noch ein Buch.
Die Pandemie hat Dave Grohl irgendwie, oder also das ganze Corona-Happening da hat Dave Grohl ja so ausgenützt. Jetzt hat er, also jetzt ist rausgekommen, die letzte Doku, What Drives Us. Da geht es, kurz gesagt, um Bands und um die Anfänge jeder Band. Also, dass man nicht in einen Van steigt und sich den Arsch abtourt.
Genau.
Und da hat er ja wirklich die Größten des Rocks interviewt. Von Metallica angefangen, über Aerosmith, Red Hot Chili Peppers. Aber was ich auch so cool finde, er hat 2 eher unbekanntere Bands, junge Bands interviewt, die ja genauso anfangen wie jede andere Band. Also ich denke mal, vielleicht das ganze Produzieren hat sich vielleicht geändert, ja, weil du kannst ja jetzt urviel schon bei dir im Wohnzimmer irgendwie selber recorden und hast alle Programme eigentlich eh schon am Computer und so. Aber was halt, ich glaube, ist immer nur so, jede Band oder jede Rockband verbindet, sind einfach die Live-Auftritte und das Touren.
Genau. Also es beginnt quasi immer in diesem Van und der Van ist spreading the music, wie er so schön sagt in der Doku. Es geht halt darum, dass du alles hinten lässt und mit deinen Freunden quasi in den Van steigst und einfach die Chance nutzt. Und ich meine, ich finde es so cool, wie er einfach heute noch drüber redet. Er kann es immer noch nicht glauben, dass er für das zahlt wird, dass er auf der Bühne steht und seine Lieder singt. Für ihn ist das ja auch so ein bisschen eine Mission, glaube ich. Also jetzt nicht nur, dass er diese jungen Bands da unter seine Fittiche nimmt und sie da quasi, also er hat sie jetzt nicht gecoacht, aber er hat halt schon ein bisschen sein Wissen weitergegeben und im Prinzip hat sich ja wirklich nichts geändert, dass du halt einfach touren musst, um deine Musik zu verbreiten und wie sehr es um diese Connection geht, also die Connection zu dir, die Connection in der Band und die Connection zur Audience und wie sehr das halt einfach eine Band verbindet, wenn du halt so eine intensive Zeit in diesem kleinen Van, wo jeder auf dem Amplifier schlaft wahrscheinlich, wie sehr das eine Band zusammenschweißt. Und ich glaube, deswegen sind die Foo Fighters auch vielleicht immer noch eine Band.
Ja, obwohl die Foo Fighters ja gerade in den Anfängen ja wahnsinnige Wechsel immer gehabt hat in der Band. Also von Drummer angefangen, dann ist der Bassist raus, dann ist wieder der Gitarrist danach gekommen, dann ist wieder der eine weg. Also Dave hat eh in der Doku über die Foo Fighters, hat er eh gesprochen darüber, dass all diese Sachen passieren normalerweise, bevor die Band berühmt wird oder bevor man die Band kennt. Da ist es halt genau in der Öffentlichkeit passiert. Ja, jeder hat gewusst, das ist die Band vom Nirvana-Drummer, okay, und jedes Jahr steigt irgendwer aus, kommt irgendwer wieder dazu. die haben sie, glaube ich, lang finden müssen, weil er, glaube ich, halt auch ziemlich perfektionistisch.
Ja. Voll! Das hat er ja auch jetzt gesagt, gerade vor kurzem, wo es jetzt um das neue Album gegangen ist oder dieses Medicine at Midnight, das, was er jetzt gerade rausgekommen ist, dass er gesagt hat, das ist das erste Album, wo er mal quasi den Raum verlassen hat und quasi die Jungs mal ein bisschen ihren Raum gegeben hat und deswegen klingt es, glaube ich, auch so anders. Das
rausgekommen ist, ne? Aber dazu später noch.
Aber er ist ein bisschen, ich glaube, er ist ja ein Control-Freak.
Ich glaube auch.
Auf jeden Fall. Und natürlich denke ich mir, das ist, glaube ich, schon auch eine Transition, wenn du vom Drummer auf einmal Frontman bist und singst, diese ganze, also das Publikum halt einfach komplett inne hast für die. Und ich meine, er macht es ja auch mega gut. Ich meine, der gehört auf die Bühne, was soll er denn sonst machen? Also ist ja eh irre. Ich glaube, das kann man ganz schwer ablegen dann. Das ist quasi in deiner, unter Anführungsstrichen, Verantwortung ein bisschen, dass du da so die ganzen Fäden in der Hand hast.
Genau, ja. Aber andererseits gibt es, glaube ich, auch nicht her, dass er die Drums einspielt bei jedem Album. Also vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber am Anfang war das ja so, dass er immer die Drums gespielt hat, obwohl Foo Fighters ja einen Drummer hatten. Ja, also es ist ja...
Ja, und vor allem Taylor Hawkins, mega guter Drummer. Und ja, wir wissen, dass die Drums immer mit dem steht und fällt das Ganze, nicht? Also es ist mega, mega wichtig, aber... Das musst du halt auch aushalten, finde ich, als Bandmitglied.
Ja, über der ganze kreative Prozess, boah, könnte nicht. Also generell so ein Lied zusammenschreiben, wir machen jetzt zusammen einen Podcast, das ist auch schon schwierig. Mit so einem Control-Freak, no, mit okay, der Rebecca zusammenarbeiten. Das ist nicht einfach, Leute. Ja.
Sorry, ich weiß, ich kann nicht aus meiner Haut.
Du sprichst ja schon im Vorhinein meine Tonspur ein. Nein.
Ja, stimmt, die habe ich da aus der Regie ein paar Karteln hinlegen lassen.
Ach ja.
Nein, aber wir haben uns natürlich die neue Doku angeschaut, weil wir es natürlich mega cool finden, dass Dave Grohl nach wie vor so präsent ist und immer nur mitredet. Und ich habe die Doku mega cool gefunden, weil aus der Perspektive hat es das eigentlich noch nie gegeben.
Du meinst What Drives Us jetzt, ja.
Ja, genau, What Drives Us, ja, voll. Ich habe es wirklich cool gefunden, vor allem die Leute, die er da zusammengetrommelt hat, das war echt cool, was die alle so erzählt haben. Und im Prinzip so viele Parallelen. Also einfach, was hat sie inspiriert, zum Instrument zu greifen oder eine Band zu gründen, was oft so lokale Unterschiede waren. Für viele war das ja auch das erste Mal irgendeine Möglichkeit, einen anderen Staat aus Amerika zu sehen, dass sie auf Tour gegangen sind. Und ja, ich habe das mega interessant gefunden.
Wie oft Musik auch eine Flucht war vor der eigenen Familie, vom eigenen Zuhause, gell? Also der
Bleach
von die Red Hot Chili Peppers, der hatte mega emotional drüber gesprochen, wie schlimm das damals bei ihm in der Familie war und dass Musik eher sein einziges Ventil war, irgendwie zu einem ruhigen Moment zu kommen, wo eben keine Gewalt und so herrscht. Ja,
ja. Wo alles okay war einfach dann, also das habe ich richtig angefunden. Und ja, im Prinzip, wie gesagt, die machen alle schon ewig Musik und Touren, weil das ist, für das lebst du halt. Also du lebst halt für dieses Live-Spielen und ich habe das mega faszinierend gefunden. Also auf jeden Fall coole Doku. Wenn euch das interessiert, das ist bei so einem großen Streaming-Anbieter. Ja, und ich finde, es ist cool, dass immer der Spirit vom Dave Grohl irgendwie durchkommt, weil er ist halt so am Boden geblieben irgendwie und so grounded und sagt halt so, er hätte sich das nie gedacht, dass irgendwann er auf der Bühne steht und die Leute deine Lieder singen. Und sowas hat er auch damals gesagt, wo Nirvana in die Rock'n'Roll Hall of Fame Einzug gehalten haben. Da hat er auch bei der Rede unter anderem dann gesagt, wenn man quasi früher seine Idole als Poster an der Wand hängen gehabt hat, dann soll man sich nicht abschrecken lassen und sich denken, wow, ich könnte es nie, wow, das schaffe ich nie, sondern ich schaffe das und ich kann das und ich mache genau das. Und er sagt halt immer so, he's living the dream. Ich finde das schon cool. So, also, und er ist einfach, ich finde, er macht mega gescheite Aussagen und es wäre, glaube ich, ein Riesending, den mal so zu treffen.
Ja, was würde ich jetzt, okay, jetzt sagen wir mal, Taktgefühle hebt voll ab.
The sky's the limit.
MTV wird jetzt einfach wieder aufgeschalten, so, weil sie sehen, ah, okay, das hat doch noch irgendwie Zukunft. Und jedenfalls, du bekommst deine eigene Show auf MTV. Ja, warum nicht? Und du interviewst Dave Grohl.
Wow.
Oder was würdest du sagen? Hm. Was würdest du machen? Wahrscheinlich würdest du sagen, und das neue Album, geht's da über Nirvana?
Ja, also ich würde natürlich genauso wie alle anderen immer fragen, wie war das jetzt für die, wo Kurt gestorben ist vor 36 Jahren?
Oh,
wie hast du dich damals gefühlt? Was würde ich im Moment sagen?
Also ich würde mal Kaffee machen.
Er liebt ja Kaffee.
Er liebt Kaffee so sehr, dass er bei der Aufnahme vom Album von Damn Crooked Vultures hatte er quasi Koffeinüberdosis gehabt. Also ich würde nochmal Kaffee machen. Oder du gehst mit ihm in ein Wiener Kaffeehaus. Wow, stell dir vor.
Stimmt, also mir fällt jetzt wirklich spontan keine Frage ein, aber es wäre, glaube ich, cool, mit ihm in Wien eine Beiseltour machen. Und einfach mal so zu quatschen. Also einfach so, wer ist Dave Grohl und ist er wirklich der nicest guy in Rock? Oder wie ist es, wenn die Kameras vielleicht nicht dabei sind? Ich würde ihn zum Beispiel fragen, was er sagen würde, wenn seine Tochter zum Beispiel das Gleiche macht wie er. Was würde er sagen, wenn die Harper sagt, Dad, I wanna be in a band. Und die geht dann auch mit ihren Freunden, packt alle Sachen zusammen und düst mit einem Wein los.
Mit seiner älteren Tochter, mit der Violet, hat er ja gerade ein Lied rausgebracht. Ne? Also,
true that, ja, das stimmt.
Also ich glaube, er ist so jemand, der sagt, okay, passt, do it.
But don't do drugs. Wahrscheinlich. Also das bisschen ein Rat würde er schon mit auf den Weg geben. Aber
so ein Beiseltour durch Wien finde ich ziemlich cool, ja.
Ah ja, das ist echt lässig. Ich glaube, da würden sich einfach coole Gespräche aus dem Moment ergeben, glaube ich.
Und in welche Beiseln darf ich denn gehen mit ihm?
Wohin würde ich mit Dave Grohl gehen?
Ins kleine Café?
Genau, im kleinen Café kann man mal auf jeden Fall starten. Und dann wäre es vielleicht cool, mit ihm auf irgendein kleines Live-Konzert gehen, von so einer kleinen lokalen Band irgendwo.
Okay.
So ein bisschen die Local Scene ihm vielleicht zeigen. Und naja, ich würde natürlich ins Haverkrug mitnehmen, in mein derzeitiger Stammbar, die jetzt bald wieder aufsperrt, weil da immer sehr, sehr tolle Musik läuft und das ist ein wichtiges Pendant, was Bars betrifft. Also eher in so gemütliche, vielleicht dezent grindige Bars.
Ja, da kommt er her. Also
so, da kommt er her.
Viertel, Punkrock, Grunge. Da kommt er her, ne? Das du. Ist quasi wie Wien.
Ja, eben. Was würdest du ihn fragen? Also, du würdest ihn am Kaffee machen, obviously.
Ich würde eigentlich
aber
nur gern so Musik hören mit ihm. So wirklich, stell dir vor, irgend so Plattengeschäft sperrt dann wieder auf, also am Abend, nur für die und Dave. Und dann so, okay, passt, er legt einmal das auf. Und kennst du die Band? Und kennst du das? Und wahrscheinlich haben wir nie was gehört davon, weil ja, also Musikwissen hat. Ja, wir würden einfach nur gern Musik hören mit ihm.
Voll. Na bitte. Also absolut. Das wäre der Dream. Und einfach nur über Musik zu quatschen. Voll.
Weil er ist ja generell, finde ich, ein Geschichtenerzähler.
Er kann es mega gut, ja.
Also er hat ja im letzten Jahr, also in der Pandemie, hat er ja auch Instagram so Kurzgeschichten geschrieben, was ihm so passiert ist. Mhm. Also in den letzten Jahren. Oder als Kind, wo seine Anfänge sein. Und ich glaube, da hat sich das auch schon herauskristallisiert, dass er ein Buch veröffentlichen wird, was jetzt dann im Oktober 2021 rauskommen wird, glaube ich.
Ah, nein, ich kann schon immer warten. Ich bin so gespannt. Bin schon so gespannt. Ja, und er hatte das Projekt mit seiner Mama, dieses eine Buch, wo sie, das heißt ja From Cradle to Stage, wo seine Mutter ja andere Mütter von Stars interviewt hat und welche Parallelen es da eigentlich gibt. Also in der Beziehung zwischen der Mutter und dem Artist. Ja. Ich glaube, dass das auch ganz cool ist. Generell, er sagt ja immer, hey Mama, danke, dass ich von der Schule gehen habe dürfen, so ungefähr, weil er hat einfach gesagt, ich gehe jetzt mit Scream auf Tour, kann jetzt nicht mehr mich um die Highschool kümmern.
Wie du schon sagst, Scream waren ja seine Anfänge. Also die erste Band, in der er war. Und das war ja eine Punk-Rock-Band oder eine Punk-Band, gell?
Ja, genau, das war Punk-Band und auch eine der ersten, die dann eben auch getourt sind.
Okay.
Weil viele Punk-Rock-Bands aus den 80er haben wirklich nur immer lokal gespielt und sind eben nicht auf Tour gegangen. Deswegen hat er das Tour-Live halt schon gekannt. Ja, er war bei Scream.
Ja, und von dort an ging es dann ja eh gleich zu Nirvana eigentlich, ne? Wahnsinn eigentlich.
Ja, und da war der vierte Drummer oder so, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, und es hat immer alles in einem Van begonnen und in kleinen Clubs. Und sie haben sich ja, also Nirvana hat sich ja auch hochgespielt eigentlich, weil die hat ja wirklich eine Zeit, das hat ja doch ein bisschen gedauert, bis der Nevermind so eingeschlagen ist. Und dann mit den Foo Fighters, ich meine, diese Konzerte im Wembley Stadium, irre.
Ja.
Wahnsinn, wie das sein muss, vor so vielen Leuten zu spielen und alle singen sie dein Lied. Das,
über also Wembley zweimal hintereinander ausverkauft, ne? Also Wahnsinn.
Und Jimmy Page und John Paul Jones kommen auch noch auf die Bühne. Und das muss für ihn so arg sein, wenn du mit deinen Idolen auf einmal Musik machst und mit denen auf einmal gemeinsam auf der Bühne stehst. Allen voran die Beatles, mit denen, also mit Paul McCartney hat er ja schon öfter was zusammen gemacht. Und jetzt hat er Ringo Starr wieder interviewt für die neueste Doku. Also das muss ja für den auch irgendwie...
Ich glaube, der genießt es auch. Ich glaube, der genießt jede Sekunde... Ja, was er da macht und wie schön das sein muss im Leben, wenn du sowas hast, wo du wirklich in der Früh aufstehst und sagst, okay, was können wir heute Spannendes machen? Ich bin voll Energie. Lass uns das machen, lass uns das machen. Lass uns ein Buch schreiben, lass uns ein Doku machen. Lass uns einen Song schreiben. Lass uns eine Tour planen. Also Wahnsinn. Irre.
Ja, der liebt es einfach, was er macht. Ja. Also.
Er hat ja weitere Doku produziert, schon ein bisschen älter, Sound City. Also Sound City war ja so ein legendäres Studio in L.A. Und das Besondere in dem Studio war die Neve-Konsole. Und die, von der gab es, glaube ich, weltweit nur 4 Stück oder so. Also jedenfalls anscheinend das Beste zum Produzieren. Und also da haben Bands in die 70er, 80er aufgenommen von Neil Young, Fleetwood Mac, Tom Petty. Die haben dort die Alben einfach aufgenommen, die jeder heute nur kennt und jeder heute nur hört.
Voll. Wahnsinn. Ultra legendäres Studio, was da für ein Mythos drauf liegt einfach.
Obwohl es drinnen ja wirklich ganz, also wirklich nicht schön ausgeschaut hat.
Extrem grindig.
Ja, in die 80er war dann irgendwie ziemlich eine Flaute dort. Und dann hat Nirvana dort das erste Album aufgenommen in dem Studio.
Genau, und dann hat Nevermind so eingeschlagen und das hat dann eben das Studio irgendwo gerettet. Und genau diese Recording-Konsole, also genau dieses Mischpult, hat ja, und das sagt er, glaube ich, auch in der Doku so schön, so das Mischpult hat eigentlich sein Leben verändert, weil durch dieses Album ist ja seine Karriere dann durch die Decken gegangen, also deren Karriere natürlich. Und im Endeffekt steht sie jetzt einfach in seinem eigenen Studio
und dann
da.
Stell dir vor, und dann kommt Dave und sieht, okay, passt, das Studio wird jetzt wirklich geschlossen. Ich check mal das Mischpult,
Ja.
Und wie wird das?
Ich meine, natürlich kriegt er es.
Und dann eben das Mischpult Stück für Stück, Teil für Teil abzubauen, dann wieder bei sich im Studio aufzubauen und dann eben ein ganzes Album nur mit seinen Freunden, mit seinen Idolen, mit dem Mischpult machen. Also so eine super Idee. Und da sieht man eben, wie er dann mit dem Paul McCartney einfach jammt.
Ja, voll. Und ich finde, er schaut manchmal so an, so wie man halt eine Ikone anschaut irgendwie. Also wie man halt sein Idol einfach anschaut und dann, wie sie da auch gemeinsam singen.
Und der Bassist von Nirvana, der Chris Novoselic, ist ja da auch dabei. Und bei dem Lied... Ja. Der Dave schaut ihn an, er schaut ihn an, so, okay, passt, wir jammen gerade mit Paul McCartney, what?
Das sieht man, das ist so arg, der Moment in der Doku, da habe ich auch gedacht, die packen es doch gerade selber nicht eigentlich. Mhm. Also, was da für Legenden in dem Raum sind, also, aber halt so down to earth irgendwie und so sympathisch und Sound City, ich liebe die Doku. Also, da lernt man auch so viel über die Industrie und wie sich einfach die Zeit verändert hat, natürlich über die ganzen Jahrzehnte, die Technologie und Wahnsinn, was die alles für Geschichten zum Erzählen haben, natürlich. Und natürlich macht Dave Grohl die Doku dazu. Also es ist halt so, er ist halt der richtige Typ dafür irgendwie. Ja. Also wüsste nicht, wer das sonst machen kann. Und auch, er hat irgendwie so einen guten Draht zu den ganzen Musikern und Musikerinnen, die er dann interviewt, egal ob jetzt für Sound City oder für What Drives Us oder für ein Buchprojekt oder die reden halt, also sie sprechen dieselbe Sprache irgendwie und ja, mega cool, wirklich.
Auf YouTube gibt es ja irre viel Videos und damals hat es eine Sendung gegeben, also die hat geheißen VH1 Storytellers. Kannst du dich an den erinnern?
Ja, natürlich, VH1.
Wo Künstler ein kleines Konzert gegeben haben. Und dann haben sie zu jedem Song einfach irgendeine Anekdote erzählt. Ja? Also wie sie das Lied geschrieben haben oder wie es zu dem Lied überhaupt gekommen ist. Und mein liebstes Video ist da von den Foo Fighters, wo sie spielen Big Me. Und eben das erste Foo Fighters Lied eigentlich dann. Und er erzählt halt, dass aufgrund des Videos zu Big Me, das ja angelehnt ist an der Mentos-Werbung, er halt immer bei jedem Live-Konzert immer so Mentos-Riegel schon einfach auf die Bühne geschossen bekommen hat. Und deswegen haben sie es einfach nie wieder gespielt, weil er eben Angst gehabt hat, dass einfach jetzt, keine Ahnung, 1000 Mentos auf die Bühne geschmissen werden.
Oh Gott! Oh, das ist so eine gute Geschichte. Aber weil du gerade sagst, so Geschichten zu Songs, er hat ja damals auch zum Beispiel das Lied geschrieben, Ballad of the Beaconsfield Miners, von dieser Gruppe, von diesen Minenarbeitern, die damals verschüttet worden sind. Und das hat, weil da war doch dann dieser eine von den Männern, die da quasi eingesperrt verschüttet oder halt waren, begraben waren.
Genau, ja.
Verschüttet, ja genau, das war, jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt, aber die, was dort verschüttet waren. Und einer davon hat ja wirklich sein iPod dabei gehabt und hat die ganze Zeit die Foo Fighters gehört und das hat sie halt irgendwie am Leben erhalten oder halt Kraft geben und dann schreibt ihnen einfach ein Lied.
Ja.
Also Dave, ich meine.
Ja.
Und was mir gerade auch noch einfällt, kannst du dich noch erinnern, als diese Gruppe von Italienern in Cesena, glaube ich, dieses overzache Video zu Learn to Fly, wo sich das komplett im Internet verbreitet hat und dann darum gebeten haben, dass doch bitte die Foo Fighters in ihrer Stadt spielen sollen. Und natürlich schickt er ihnen eine Videobotschaft zurück. Und natürlich spielen die Foo Fighters dann in Cesena. Also, welche Band macht denn das? Vor allem eine Band, die so groß ist. Also,
kannst du auch mal probieren mit Incubus. Vielleicht. Schick ihnen ein Video.
Du, ich trommel mal 1000 Leute zusammen und dann machen wir das schon. Dann kommen schon.
Und dann singst Wish You Were Here.
Ja, das wird natürlich passen, nicht? Also.
Oder die eine, das eine Mal, wo er sie auf der Bühne oder er ist von der Bühne gefallen beim Live-Konzert und hat sie einfach einmal seinen Fuß gebrochen. Was tut er? Fahrt ins Krankenhaus, sagt, okay, passt. Er muss jetzt noch eine Show fertig spielen, ja. Wo er dann wieder auf die Bühne gekommen ist, ein Sanitäter hat ihm den Fuß nach oben gehalten.
Ja, er hat ihn stabilisiert quasi, ja.
Und dann spielt er halt da einfach das Konzert zu Ende, sitzend. Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Ja, weil er halt sagt, das Konzert hat ja gerade erst angefangen, so drittes Lied oder so, und dann ist er da von der Bühne gefallen und hat gesagt, die Leute haben mir zahlt für ihre Konzerttickets und sind ja von überall her natürlich angereist. Natürlich spielt er das Konzert. Mhm. Also, ja, ich kann, also, ja. Der liebt es halt einfach. Also, na, keine Ahnung, wer das sonst machen wird. Ich weiß es nicht.
Ja, für so eine Größe, die die Band hat, ist er einfach mega nah, finde ich. Also, er ist irgendwie so greifbar. Obwohl, wobei das ja aber so irre groß sind oder halt er schon so. Er ist einfach so Rockgeschichte, lebende Rockgeschichte. Und ich meine, das mit Nirvana, das hat ja die ganze Musik so geprägt. Das war nicht nur irgendeine Band, das war die Band. Das war wie jetzt, keine Ahnung, Billie Eilish, ich weiß nicht, was auch so einen Input hat irgendwie.
Ja, genau, ja.
Ja, Dave.
Wow, das ist unglaublich. Ich denke mir immer so, der hat schon gefühlt 20 Leben gelebt, irgendwie, keine Ahnung. Also, aber ich frage mich, was glaubst du, woher kommt denn das, dass sich die Geister so scheiden, was die Foo Fighters angeht.
Ich höre das heute zum ersten Mal. ich höre das wirklich heute zum ersten Mal. Ich habe mir gedacht, das ist so wie Foo Fighters, das ist so wie Vanilleeis, das mag jeder, ja, so irgendwie. Wer mag die Foo Fighters? Erzähl mir den vorher halt hin und was gibt's denn? Was?
Nein, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, dann willst du schon öfter besitzen. Ja, die Foo Fighters, aber ich glaube, das ist oft so eine Prinzipsache, weil sie halt einfach so erfolgreich sind. Ich, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, weil es ist ja wirklich solide, gut gemachte Musik. Mhm. Also nicht, wie gesagt, die letzten Alben habe ich mir jetzt ein bisschen zu wenig befasst, aber ich meine, die machen schon guten Sound. Und ich meine, Everlong, Entschuldigung, das ist das Lied.
Ist das dein Lieblingslied von ihnen? Hast du ein Lieblingslied von den Foo Fighters?
Eigentlich, also es gibt mehrere, aber eigentlich ist es Everlong, weil insgeheim habe ich immer auf diesen Moment beim Konzert gewartet. So. Mhm. Wie, welche Version von Everlong spielen sie? Spielen sie die, weißt du, wo er so allein mit seiner blauen Gitarre dasteht, so nur Spot auf ihn und er beginnt so alleine und quatscht nebenbei und flucht nochmal 100 Mal, weil niemand flucht so viel wie Dave Grohl.
Kaut Kaugummi dabei, wahnsinnig.
Ja, unglaublich. Aber wie gesagt, er kann nur so fluchen, er ist einfach mega sympathisch und sie machen eine gute Show.
Und sie spielen mega lang, das ist auch fein. Also ich glaube da über, also 2,5 Stunden ist immer so Minimum, gell?
Ja.
Das ist schon cool.
Ja. Wie oft hast du die Foo Fighters eigentlich live gesehen, Verena?
Ich glaube nur einmal in Italien.
Ah, da. Wie war das? Wann war das
damals? Ich bin da mit meiner Schwester nach Italien gefahren, haben einen Roadtrip gemacht.
Ah.
Und die haben da so auf einem urromantischen Gelände da gespielt, ein bisschen so in der Nähe von Verona. Und ja, ich kann mich wirklich nicht mehr viel erinnern, ja.
Ach so.
Aber es war schon cool, ja. Ich meine, sie waren mega weit weg, aber es war eine super Stimmung, ja.
Ja, ich habe sie leider noch nie ein Konzert von ihnen allein gesehen. Also ich habe sie zweimal gesehen, aber immer auf dem Festival, was nochmal was anderes ist auf jeden Fall. Damals eben 2005, wo gerade In Your Honor so präsent war und gerade rausgekommen ist. Und das zweite Mal war dann am Southside Festival 2011 und da hat es geregnet. Unglaublich. Das war ein Monsunregen da oben in Baden-Württemberg. Es war fürchterlich, wirklich, aber es war scheißegal. Es war scheißegal, du hast es richtig irgendwie zelebriert, dass du in diesem Regen stehst und sie beginnen mit Bridges Burning.
Ja.
Also der Moment werde ich nie vergessen. Das war...
Ja.
Also mega gut und sie haben alles gegeben, wirklich, weil das war schon, also da warst du danach fertig. Also und du warst komplett nass, aber das war es einfach wert, also mega gut.
Quasi wirklich. Baden in Baden-Württemberg.
Ja, ja, so ungefähr, ja. Aber ich würde mich, auch wenn ich jetzt das neue Album ein bisschen experimentell fast finde, also ich weiß nicht, das schlägt gerade so eine ganz andere Richtung an. Ich möchte sie unbedingt sehen.
Jetzt für das nächste Jahr ist schon Nova Rock einmal bestätigt, gell?
Yes. Aber ich glaube, sie gehen fix auf Tour. Da sind wir dabei.
Hoffe, ja.
Marina, da sind wir dabei. Ja, sollen wir vielleicht schon über die Playlist reden?
Oh, die Playlist, ja.
Wir haben natürlich wieder eine Playlist für euch, obviously. Marina, möchtest du vielleicht
über die Playlist reden? Ja, weil ich habe sie letzten Abend auch noch gemacht.
Okay. Nein, man muss vielleicht dazu sagen, dass die Playlist wirklich großteils von der Verena bereits schon existiert hat. Mega cool. Also
danke.
Die Verena hat einfach schon eine Dave Grohl Playlist gehabt, von Haus aus.
Ich möchte nur sagen, wo mein Neffe geboren ist vor 4 Jahren, Vincent, einer meiner ersten Schritte war, eine Playlist anzulegen. Mit all den großen Bands, mit all den großen Liedern, die er unbedingt einmal hören muss. Einmal Rock, einmal Hip-Hop.
Ja, so cool.
Ja, so sehr liebe Playlist, ja, dass ich meinen Neffen am Tag, wo er geboren ist, eine Playlist mache.
Ja, aber that's what you do. Ja. Als gute Tante macht man das. Ja, sicher, obviously.
So. Irgendwer, so wie eben du viel von deinem Bruder bekommen hast, so wie ich viel von meiner Schwester bekommen habe, müssen wir halt das an die nächste Generation weitergeben, Rebecca.
Sicher. Ja. Also ich habe das bei meiner Nichte natürlich auch gemacht. Damals noch mit, ich habe jetzt CDs gebrannt.
Oh mein. CDs brennen. Das war was.
Ja. So.
unsere Playlists sind jetzt stundenlang. Ne? Da haben wir ja, keine Ahnung, die letzte war, glaube ich, 5 Stunden lang. Es tut uns auch nicht leid, weil wir können es einfach nicht kürzen. Es geht nicht. Aber damals hast du einfach auch nur 13 oder wie viele Songs hast du auf eine CD gebracht?
Ganz 13 genau.
Oder sowas, ne? Mhm. Mein Gott. Ja,
ja genau.
Da hast du wirklich mal düften müssen. Was gebe ich drauf, welches nicht?
Was habe ich da Stunden investiert, um diesen perfekten Mix zu kreieren? Also,
und hast du auch dann auf Word dann so Vorlagen gemacht für dein Cover? Das habe ich gemacht.
Nein, ich habe das Cover wirklich immer selber gemacht. Also ich habe vorne, entweder ich habe das Originalcover versucht zu interpretieren, wenn ich ein Album gebrannt habe, und sonst habe ich hinten die Setlist und vorne halt, jeder Mix hat natürlich einen Namen gehabt, das vorne händisch beschriftet.
Rebecca Summer Mix.
Ja, so ungefähr. Nein, es war meistens immer so Rock-Mix. Irgendwas. Mhm. Oder Rock-Auto-Mix oder so.
Hast du die CDs dann eigentlich im Auto mit deinem Papa und mit deiner Mama anhören dürfen? Wir haben striktes CD-Verbot gehabt bei uns im Auto.
Ja, also ich habe es manchmal dürfen, aber nicht sehr lange, weil das war jetzt nicht so der Geschmack von meinen Eltern. Das ist heute nur schwierig, FM4 einzuschalten, wenn wir gemeinsam im Auto fahren. Also, aber gut. Ist okay.
Back to the Playlist.
Genau.
Die Playlist haben wir jetzt so chronologisch gehalten. Also wir fangen an mit dem Beginn, mit der Demo von Big Me und immer ein Lied, was der Dave ja schon zu Nirvana-Zeiten geschrieben hat und dann mit die Foo Fighters rausgebracht hat. Und ja, einfach so, wir geben einen kleinen Einblick in das Schaffen der Foo Fighters und in das Schaffen von Dave Grohl. Also weil er hat ja viele so Nebenprojekte, die haben wir da auch ein bisschen inkludiert.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt, Verena. Ja, also es sind, glaube ich, unsere Lieblingslieder ein bisschen drinnen. Und ich glaube, wenn man einfach Bock hat auf die volle Dröhnung Dave Grohl, dann ist die Playlist perfekt.
Ja.
Also ich hoffe, ihr könnt da wieder ein bisschen was für euch mitnehmen.
Vielleicht können wir jemanden abholen, der vielleicht jetzt noch nicht so Foo Fighters Fan ist. Anscheinend soll es dir ja geben, laut Rebecca.
Ja, also vielleicht können wir die, was zweifeln, ein bisschen überzeugen, dass das wirklich, wirklich gute Musik ist, die machen. Und
kommt auf unsere Seite.
Ja, definitiv. Und sie sind ja auch die Lieblingsband von David Letterman.
Ja, stimmt.
Falls das was hilft.
Ja.
Er hat immer gesagt, weil er den Namen Foo Fighters ja ein bisschen sehr lustig findet, hat er immer gesagt, if they're not out there fighting foos, they're here playing live.
In diesem Sinne.
Ja, wir hoffen, ihr könnt ein bisschen Inspiration wieder aus der Playlist nehmen oder einfach nur sie genießen. Und ich hoffe, sie begleitet euch für die nächste Zeit. Allerspätestens bis zur nächsten Folge.
Genau. Papa.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.